Hallo und willkommen zur Folge 002 von Picknick am Wegesrand. Ich bin immer ganz euphemistisch, am Anfang so 00 zu sagen. Das klingt nach vielen Folgen. Der Gregor hat mich heute zu einem Sonderpicknick eingeladen aufgrund der aktuellen politischen Lage. Und ich frage mich, warum. Warum, Gregor?
Ja, die hat mich beschäftigt und außerdem sind die Gäste, an denen wir am Akquirieren waren, alle irgendwie auf Tauchstationen gegangen im Moment. Und da habe ich gedacht, dann müssen wir uns beide mal in die Augen schauen.
Ja.
Und ich glaube, das wird sehr interessant, weil ich habe in den letzten 10 Tagen mich sehr stark mit der internationalen Lage beschäftigt. Und mit der internationalen Lage meine ich, weil dieser Podcast hoffentlich dann ja auch in Jahrhunderten noch gehört wird, die Situation Anfang März 2014, die vermutlich als Krim-Krise, hoffentlich als Krim-Krise dann in die Geschichtsbücher eingegangen sein wird. Und da frage ich jetzt, hat dich das irgendwie berührt oder ist das so ein bisschen an dir vorbeigegangen, weil du ja andere wichtige Dinge zu tun hattest?
Also generell ist die Krim-Krise natürlich nicht an mir vorbeigegangen, weil ich schon allein, weil ich das klassische Morgenritual habe, morgens immer das Frühstück für meine Familie zu machen und währenddessen immer so eine Dreiviertelstunde Deutschlandfunk zu hören. Und so, das ist so mein täglicher, sagen wir mal, Mainstream-News-Konsum. Es ist aber, also die Krim-Krise, als es dann plötzlich auch Krim-Krise hieß, ist es so komplex geworden, das Thema, dass es anfing, emotional ein bisschen an mir vorbeizugehen. Als es vorher noch, sagen wir mal, die Ukraine-Krise war, da war das noch sehr plastisch.
Ja.
Das lag auch zum Beispiel daran, dass die Marina Weißband so toll irgendwie über Twitter von da berichtet hat und das so auch erklärt hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also auch die Nachrichten versucht hat zu übersetzen oder auf Quellen zu verweisen. Und als das dann plötzlich noch so eine Bewegung reinkam, habe ich irgendwann die Übersicht einfach verloren und mit der Übersicht auch tatsächlich die emotionale Involviertheit, um ehrlich zu sein.
Ja, also bei mir war es genau umgekehrt, weil ich glaube, es war Samstag, der 2. März, kann das sein? Müsste ich gleich nochmal nachschauen. Und das war dann quasi 1 oder 2 Tage, ich will es nochmal den Abriss bringen, also es gab ein Abkommen zwischen den Oppositionskräften von dem Maidan, das ist ja ein relativ heterogenes Bündnis gewesen und da gab es mit den 3 Abgesandten des sogenannten Weimarer Dreiecks aus der Europäischen Union plus einem Vertreter von Russland, dem Menschenrechtsbeauftragten des Kreml, dessen Name mir aber jetzt nicht einfällt, der auch keine weitere Rolle mehr in dem Spiel gespielt hat, weil er auch die Unterschrift unter dieses Abkommen mit Janukowitsch, hieß der Mann, auch verweigert hat. Und dann ist dieser Janukowitsch relativ schnell irgendwie verschwunden. Und die Abgesandten wurden dann, ich glaube, das hat man auch noch von Marina, das dann quasi so live noch über Twitter übersetzt, dass diese Einigung sowieso bei dieser Menschenmenge auf dem Maidan nicht besonders gut angekommen ist. Und auf jeden Fall hat er dann irgendwie sein ganzes Zeugs gepackt. Und ich glaube, am Freitag sind die Leute schon dann in diesen seltsamen Erlebnispark mit seiner Datsche, die also weiträumige Garagenanlagen, eine eigene, so eine Galeere mit so einer Art maritimen Bar drin, also wirklich so ganz hässlicher, toller Oligarchenstil. Und und an dem Samstag war dann sofort auf einmal zu hören, in der Ukraine auf dem Territorium dort der autonomen Krim-Republik, das gehört aber zur Ukraine, dass dort merkwürdige bewaffnete Leute so irgendwie das Parlamentsgebäude besetzt halten. Und das war alles erstmal so ein bisschen naja, okay, da haben sich so ein paar Freischärler da zusammengetan. Und das war ganz interessant, weil das erstmal so unter ferner Liefen abgehandelt worden ist. Und dann merkt man auf einmal, das passierte an verschiedenen Stellen. Und ehe man sich's versah, und das war an diesem Samstag, ich habe nochmal nachgeschaut, den 1. März war das, dass man wirklich merkte, also jedenfalls ich habe das so gespürt, dass quasi die gesamte politische Weltordnung innerhalb eines einzigen Samstags so einfach mal sowas wie der magnetische Pol so richtig umgedreht ist. Also ein bisschen ein ähnlicher Effekt, den ich verspürt hatte bei 9/11, dass man einfach wusste, da passiert jetzt was, das nicht mehr in die bisherigen eingefahrenen Normen passt, weil dann relativ schnell doch so ein Educated Guess aufkam, dass das eine von den Russen wirklich gebackupte Geschichte ist. Ne? Also weil diese Leute, diese Kämpfer, die da aufgetreten sind, dann sehr gut organisiert waren, sich auch professionell so weggedreht haben, als dann so Reporter kamen. Und kam noch hinzu, dass die komischerweise dann lauter russische Armeefahrzeuge mit offiziellen Lizenzen dann irgendwie gekapert hatten. Und nach wie vor hat Russland ja keine Verantwortung übernommen für diese sogenannten Selbstverteidigungstruppen. Ja, und ehe man sich versah, am Abend des 1. März, spätestens am 2. März, war klar, die Krim ist de facto abgespalten. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, weil das einfach klar war, dass das so ein so eine Disruption ist, die gesamten bisherigen Beziehungen zwischen Russland und auch dem, was man so die Nach-Kalter Kriegsordnung, dass das jetzt zu einem Ende gekommen ist. Und das hat mich dann schon beschäftigt. Vor allen Dingen so diese dass das alles so live, so aus dem so über die Ticker dann so zu vernehmen war, dass da was Größeres passiert. Kam mir ein bisschen vor wie beim Episode 3 von Star Wars, wo so in den letzten 20 Minuten auf einmal diese ganze schöne alte Republik so auch stilistisch dann auf diesen totalitären Imperiums-Style so einge...
Du darfst mich nicht spoilen, ich habe das noch nicht gesehen.
Was?
Ich sorge damit für Fassungslosigkeit bei meinem Gesprächspartner. Bitte spoil mich nicht mit alten Star Wars Filmen. Ja?
Ja. Alle nicht gesehen.
Ich glaube den ersten irgendwie habe ich mal gesehen und dann.
Der dann das, der vierte ist.
Ach so, ja, siehst du, da blicke ich schon nicht mehr durch, ja. Und irgendeinen habe ich mal auch irgendeinen neuen im Kino gesehen, wo so ein Mann so ein rot-schwarzes Gesicht hat. Das hat mich aber alles nicht gehuckt.
Ja, aber ich finde, Star Wars kann man nicht spoilern, das gehört. Das ist so, okay. Als würde ich dir irgendwie
die so, Bibel spoilern.
Ja, so irgendwas bei der Bibel spoilern.
Nicht die Bibel spoilern.
Ja, und dann wurde das ja nun, nicht nur ich hatte dann dieses Empfinden, kann ja sein, dass ich so ein bisschen idiosynkratisch, hypersensitiv da auf irgendwelche Sachen reagiere. Nee, der Westen ist dann auch meinen Empfindungen gefolgt und war erstmal ratlos ein bisschen. Und jetzt weiß ich gar nicht, jetzt gibt es so eine gewisse...
Ich frage mal, ja. Warum hat dich das denn mehr bewegt als andere Konflikte, in denen auch Länder von außen militärisch indirekt mit eingreifen? Das ist ja nicht neu. Also Tschetschenien und auch die ganzen anderen Krisenherde, da ist es ja eigentlich normal, ja, dass da irgendwie man immer was hört, wo kommen denn eigentlich die Waffen her, wo kommen die Kämpfer her? Warum war das in diesem Ort plötzlich so besonders für dich?
Also erstmal durch die Ereignisse, diese ganzen revolutionären Ereignisse in der Ukraine vorher, die gingen ja über 3 Monate, waren wir da sehr stark sensibilisiert und irgendwo auch parteiisch. Ja, nicht nur so die Berichterstattung, sondern auch das EU-Parlament hat da ja ständig Leute hingeschickt. Und also da war schon eine massive Einflussnahme von Seiten westlicher Politiker. Das muss man in jedem Fall eher zugestehen. Und gleichzeitig ist halt die Ukraine dann einfach ein wesentlich größeres und wichtigeres Land als jetzt Georgien. Ja, Georgien ist ja nochmal so ein bisschen, das war 2008 während der damaligen Olympischen Sommerspiele, dass es so einen kleineren Scharmützelkrieg zwischen Russland und Georgien gab, aus dem dann ein quasi abgespaltener Teilstaat entstanden ist, der, wie ich heute gehört habe, von Nicaragua und der Russischen Föderation anerkannt ist. Mhm. Und ja, und da wurde dann auch noch, Georgien war halt relativ klein und ein bisschen dahinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Und aber Ukraine ist einfach ein ganz anderes Ding. Also einfach die Integration auch in unsere europäische Gefühlslandschaft ist viel größer, zum Beispiel durch diese gemeinsame polnisch-ukrainische Fußball-Europameisterschaft vor 2 Jahren. Und da ist, und auch die auch Russland wird viel kritischer gesehen, weil ich glaube, da ist auch dieses so mit so der Kern des großen Missverständnisses, dass der Westen wirklich Russland als, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wirklich als Teil einer großen neuen Gemeinschaft gesehen hat. Und dass deswegen auch so genau hingeschaut wird. Wenn in China mit Dissidenten übel umgesprungen wird, dann ist das was ganz anderes als jetzt diese Dinge mit Chodorkowski oder mit Pussy Riot. Ja, wir haben die Russen in dem Sinne eigentlich so adoptiert und als auch so integriert in unsere Lebenswelt, dass dann auf einmal auch dieselben strengen Maßstäbe angelegt werden, die jetzt in Ägypten zum Beispiel nach einer Revolution, mit einem Neuanfang des Regimes überhaupt nicht gestellt werden würden. Ja. Und das ist quasi auch so eine Einbezogenheit ist und dass man so genau hinschaut und dann merkt, die sind aber dann doch von ihrer gesamten innerlichen Beschaffenheit funktioniert das nach einem ganz anderen Betriebssystem. Und das haben wir nicht verstanden.
Also jetzt, wo du über das Verhältnis zu Russland und dem Maßstab sprichst, mir ist im Zuge jetzt auch dieser Krim-Krise und auch schon vorher aufgefallen, dass ich durch 11 Jahre Kindheit in der DDR nochmal ein ganz anderes Verhältnis, glaube ich, zur Sowjetunion habe,
ja.
Wie das natürlich viele andere haben. Also für mich also in der Kindheit war Russland immer der große Bruder, ja, der hat uns befreit und da kommt die eigentliche Revolution her. Und das hat auch noch lange Zeit nachgehallt. Und mir ist das letztens aufgefallen, dass es da irgendeine Art Verbundenheit oder irgendwie so Heimatgefühl. Ich war nie in Russland, aber ich bin letztens durch Zufall in so einen russischen Supermarkt gelandet. Ich sah von draußen, dass da so nur kyrillische Lettern dran waren, die ich noch so ein bisschen entziffern kann, zumindest die Buchstaben. Ich hatte 2 Jahre Russisch und bin da reingegangen und das war wirklich ein kompletter Flashback, weil die Verkäuferin sprach alle Russisch, hatten alle so Kittel an, wie ich sie noch so aus meiner Kindheit kenne, und auch die Produkte da in den Regalen, das war so Lecho und so Sachen, die ich alle kannte. Und da ist mir generell aufgefallen, dass ich wahrscheinlich ein anders kritisches Verhältnis zu Russland habe, weil das für mich eben diese große Sowjetunion war, ja, und irgendeine Funktion erfüllt hat, dass die Sowjetunion schützt uns vor den amerikanischen Übergriffen und so. Und auch wenn du dann natürlich dann ein distanziertes Verhältnis zu kriegst, dann überdenkst du es, trotzdem, das denkt irgendwie deine Gedanken mit. Ja? Deswegen hast du nochmal, du bist an anderen Stellen anders enttäuscht und lässt an anderen Stellen aber auch wieder was anders durchgehen. So. Und deswegen gerate ich da, glaube ich, besonders irgendwie so in Verwirrung, wenn das dann alles so durcheinander geht und ich dann auch überhaupt nicht mehr weiß. Also ich wusste an einer bestimmten Stelle auch überhaupt nicht mehr, auf wessen Seite ich stehe. Und zwar war das der Punkt, als auch anfingen, Artikel aufzupoppen, die gesagt haben, was soll denn jetzt eigentlich diese Kampagne gegen Russland die ganze Zeit? Das hast du vielleicht mitbekommen. Da gab es so einen bestimmten Punkt, da sind so einige Zeitungsartikel hochgepoppt und einige Politiker wurden interviewt und gesagt, ja,
das jetzt ist aktuell oder jetzt, über einen längeren Zeitraum?
Jetzt aktuell war das im Zuge der Krim-Krise, wo es hieß, na, so einfach ist das gar nicht, dass jetzt Russland hier als der Aggressor dargestellt wird. Und natürlich hast du ein eigenes Bild und du hast deine Peergroup und man hat so eine Peergroup-Meinung irgendwie und plötzlich sagst du so, na, vielleicht gehe ich auch nochmal einen Schritt zurück, ja, und guck mir es noch von außen an. Aber alles, was du siehst, ist irgendwie so sehr vermittelt. So. Und deswegen, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das an so einem bestimmten Punkt dann auch ausgeblendet, weil ich für mich gemerkt habe, ich kann mir gar kein Bild mehr davon machen oder keine Meinung, wo ich dann sage, die kann ich jetzt argumentativ vertreten.
Ja, deswegen fand ich das so, wollte ich das unbedingt so jetzt so heiß in der, was heißt heiß? Es ist, in einer gewissen Weise ist der Drops ja gelutscht.
Lau.
Ja, also es gibt ein gewisser State ist jetzt eingetreten und der wird sich, wenn er sich verändert, eher zum Schlechteren verändern, als dass es sich nochmal in eine entspanntere Richtung entwickelt. Ist heute 10. Ist heute der 10. März?
Ich glaube ja.
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 Montag, 10. März, ne?
Ja.
Und weil ich bin natürlich ein totaler NATO-Fanboy, ja. komplett im westlich sozialisiert, ja. Und ein Kind des Kalten Krieges. Und letztlich war das dann ja auch so ein bisschen in dem Moment, wo ich diesen Samstag hatte, hey, das riecht ja nach Kindheit, das riecht ja wie früher, ja. So, und an demselben Tag kam dann auch von Guido Knopp eine seiner komischen Geschichtsreportagen im ZDF über den quasi heißesten Moment des Kalten Krieges, nämlich September 1983 und wo halt wirklich die Paranoia bei den Sowjets sehr stark war und es gibt da diesen einen Helden, der einfach zwei gemeldete Atomblitze nicht weitergegeben hat, obwohl er eigentlich hätte jetzt seine Raketen scharf machen müssen und gesagt hat, das kann nicht sein. Und ich glaube, ich war genau an diesem Wochenende mit meinen Eltern nämlich in Leipzig zu Besuch in der DDR und weiß einfach, dass das total schönes, sonniges, spätsommerliches Wetter war, unglaublich toll und das ist einfach so ein bisschen zu meinen schönsten Jugenderinnerungen gehört und also im Nachhinein erfahre ich dann halt, dass das also wirklich ganz haarscharf und ich weiß, es war kurz vorher, so 10 Tage vorher, war nämlich dieser südkoreanische Jumbo von den Sowjets abgeschossen worden und das war jetzt auch nicht so lustig, ne? Und also da hatten sich so mehrere Sachen so ein bisschen hochgekitzelt, aber in der Öffentlichkeit war das nie so ein Thema, dass man dachte, jetzt würde es richtig spitz auf Knopf gehen. Und ja, deswegen habe ich so ein bisschen spaßeshalber dann gesagt, ach ja, das ist ja, endlich ist die Welt wieder in Ordnung, ja? Also hier jetzt mit den Amerikanern, die kann man jetzt wieder lieb haben, trotz NSA, weil die schützen uns ja mit ihren ganzen gewaltigen Waffensystemen vom bösen Iwan. Und die Russen sind wieder da, wo sie immer waren. Also man braucht nicht mal mehr die russische Mafia so vorzuschieben und so. Also wieder klare Verhältnisse. Endlich wieder klare Verhältnisse. Und ja, diese klammheimliche Freude an den klaren Verhältnissen hat mich dann doch auch ein bisschen so nachdenklich werden lassen. Und da habe ich gedacht, das muss ich mit jemandem, der auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs aufgewachsen ist, diskutieren.
Ja, das ist lustig, weil wenn du sagst, NATO-Fanboy kräuselt sich sofort alles hoch. Weil, also NATO war natürlich, also NATO, ja, das wurde dir, also ich bin ja nur zur Grundschule gegangen, also bis zur 5. Klasse oder so muss das gewesen sein in der DDR. Aber da wurden ja schon, also ab der 1. Klasse wurden ja schon politische Inhalte irgendwie vermittelt. Die waren halt einfach, die wurden einfach angesprochen. Und da waren auch Sachen dabei, für die ich heute total dankbar bin. Also ja. So, ich kann mich noch dran erinnern, im Zeichnenunterricht in der dritten Klasse hat uns der Lehrer erklärt, wie westliche Supermärkte aufgebaut sind.
Ja.
Dass die richtigen Lebensmittel stehen hinten und so, dass man immer an einem vorbei und das Teure in Griffweite und so. Und das konnten wir alles nicht anwenden. Wir haben es alles nur so zur Kenntnis genommen und da zähre ich bis heute von. Ja, es war so, ich meine, dritte Klasse, immerhin, sowas wird, kommt natürlich heute auch in anderen Fächern in der Schule dran. Aber NATO war natürlich ein Wort, das hat man auch schon früh gelernt und das war natürlich der Teufel.
Ja.
Und das ist halt komisch, dieses Verhältnis, das du dann dazu hast, wenn du halt 11 Jahre deiner Kindheit damit erlebt hast, dann sagt dein Kopf, ja, alles super, NATO toll und trotzdem sagt das Internet immer so, ja, das zuckt doch immer noch mal kurz
ja.
Und dann musste der Kopf übers Gefühl
ja.
so rühren und sagen, alles, ja. alles dufte,
ja. Ja,
alles richtig, aber das ist spannend, ja, diese Prägung.
Aber ich sehe jetzt auch schon, dass es durchaus auch in der Entwicklung ist, aus meiner Sicht, so in den sozialen Netzen hat sich das noch nicht so richtig aufgeschaukelt, aber es gibt durchaus einen Teil, ich würde sagen, irgendwo am linken Rand so der Grünen und dann natürlich die Linke, da trennt sich gewissermaßen so eine, ja, bellizistische Falkenpolitik.
Also was heißt das?
Bellizistisch heißt also Gegensatz zu Pazifize.
Ah, ja? Krieg. Okay.
Also so eine, im Notfall eben auch Krieg. Also eine Falken und Tauben ist ja irgendwie ganz, Hawks und Doves ist ja eigentlich ganz, ganz schön. Und die Falken sitzen also durchaus bei den Grünen. Da habe ich bisher noch nicht mal Ströbele habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Also der, ich gehe einfach davon aus, dass er nicht so keine Falke ist, aber er hat sich bisher noch nicht gemeldet. Alle anderen, die ich gehört habe, insbesondere Rebecca Harms, das ist die Fraktionsvorsitzende, war jetzt öfters da. Marie-Louise Beck gehört zu den Urgrünen, die 83 mit in den Bundestag gekommen ist, in die erste Fraktion. Die war jetzt in der Ukraine und hat sehr viel von dort getwittert. Und selbst Steinmeier 2 jetzt, also in seiner neuen außenpolitischen Runde, ist er so auch deutlich russlandkritischer als noch unter Schröder. Nee, er war ja sehr in der ersten großen Koalition. Vorher war er bei Schröder so Kanzleramtsminister. Und aber ich hatte jetzt auch wirklich ein hartes Twitter-Duell mit Presseschauer, der also den Regierungssprecher Julia Seliger und mich, weil ich mich da eingemischt habe, dann hart angegangen ist. Also weil er sich beschwert hatte, fand ich total interessant. Also warum Merkel sich in die inneren Angelegenheiten der autonomen Krim-Republik quasi einmischt mit ihrer Drohung, den G8-Gipfel abzusagen. Das hat mich dann doch, das fand ich dann interessant, weil ich dann gemerkt habe, dass da jemand ein komplett anderes Mindset hat. Das hat mich dann auch interessiert. Ich war dann gemein, habe nur so ein paar Stichworte hingegeben und dann hat er, glaube ich, sich die ganzen Akten und internationalen Verträge durchgelesen.
Presseschauer, nicht der Regierungssprecher.
Nee, nicht der Regierungssprecher, der Presseschauer.
Über das noch nicht.
Ja, und weiß natürlich jetzt viel besser Bescheid als ich, weil ich einfach nur aus dem Gedächtnis heraus da einfach
aus der Hüfte geschossen
habe. Und es gibt da durchaus, also ich glaube auch aus der DDR-Sozialisation wird es wahrscheinlich zwei sehr harte Richtungen geben, eher so die Gauck-Richtung der Oppositionellen, die wahrscheinlich russlandkritisch ist und eben eine, die sehr, sehr stark Verständnis für Russland ausübt und das finde ich, wenn ich da einhaken darf, ich finde, das ist überhaupt die Tragik, dass Russland eigentlich Recht hat bei dieser ganzen Geschichte. Also im großen historischen Maßstab kann ich da jeden Apologeten einfach nur unterschreiben. Aber die Tragik ist, dass das alles, was Putin erreichen will, das hätte man ihm freiwillig gegeben.
Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz sagen. Womit hat Russland warum recht? Das musst du jetzt nochmal ganz, ganz ausführlich darlegen.
Russland war ein Imperium und dann wurden ihm quasi diese ganzen Gewinne aus dem, diese Landgewinne aus dem Sieg des Zweiten Weltkriegs im Zuge des ja letztlich verloren gegangenen Kalten Kriegs entzogen. In der ersten Phase, dass diese Länder erstmal alle wirklich aus dem sozialistischen Block ausscheren konnten, also wahre Souveränität erlangen konnten. Der zweite Zusammenfall war, das war also quasi dieses außenpolitische Glacis, und dann ist auch die Sowjetunion selber kollabiert und man hat dann auf einmal gesehen, die Sowjetunion war ein territorial integriertes Kolonialreich. Und da haben sich die ganzen Kolonialvölker, die Kasachen, die Turkmenen, die Armenier, Aserbaidschan, plus noch so Länder, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt, wie Moldau, dann unabhängig erklärt. Und in dem Zuge eben auch diese zwei eigenen Staaten, von denen man immer gedacht hätte, das ist Russland, nämlich Ukraine und Weißrussland. Also hätte man gedacht, das wäre sowas wie Niedersachsen und Bayern, ja. So, wieso sind die jetzt auf einmal was Eigenes? Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß nur, dass die Sowjetunion hatte schon immer drei UN-Stimmen. Mhm. Also es gab quasi jetzt müsste ich wieder gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall, in der UN saßen Ukraine, Weißrussland, und entweder die Sowjetunion oder die Russische Föderation. Und die Russische Föderation hat gewissermaßen dann die Gesamtstimmführung für die Sowjetunion übernommen. Sodass es also quasi schon so eine, auch international aus einer Logik heraus, mit dem Zusammenbruch sich diese beiden Staaten mit den anderen sowieso unabhängig erklären mussten, weil sie überhaupt als Staatssubjekte ja schon verankert waren, auch in der internationalen Gemeinschaft. Und zu dem Zeitpunkt war Russland einfach nicht stark genug, um zu sagen, hallo, jetzt mal zurück, das ist so ein historischer Fehler. Und ganz kurz dann halt noch, die Ukraine hatte dann Atomwaffen, die waren da gelagert und die wurden ihnen dann ja rückverhandelt. Das ist dann dieses Budapester Memorandum, wo dann noch mal quasi gesagt worden ist von Russland, von den USA und von Großbritannien, wir garantieren der Ukraine dafür, dass sie auf die Atomwaffen verzichtet, dass wir besonders auf ihren Status und ihre staatliche Integrität aufpassen, weil das ja so ein Schritt ist, mit dem sie sich ja angreifbar machen. Also die haben also unheimlich viel verloren, die bis auf so eine Art Kernrussland zurückgedrängt. Dieses Kernrussland hat man dann so beim Tschetschenienkrieg gemerkt, das ist eigentlich auch nicht wirklich komplett integriert, sondern da gibt es ganz, ich glaube, 23 oder 26 nochmal autonome Republiken, auch auf dem Gebiet der Russischen Föderation. Und und dann war einfach ganz klar, innerhalb der Grenzen dieser Russischen Föderation hatte Russland freie Hand. Also der Tschetschenienkrieg war ja sehr, sehr, waren ja zwei Stück, die waren, denke ich, sehr brutal. Und da hat niemand, also gab es keine staatlichen oder internationalen wirklich Verwicklungen, sondern da wurde das als innere Angelegenheit eines Landes genommen. Und und dann kam halt die NATO-Ausdehnung und da gibt es halt jetzt momentan so, es gäbe angeblich eine mündliche Zusage von Seiten der Amerikaner, dass die NATO sich nie ausbreiten würde auf ehemalige Warschauer Paktstaaten. Mhm. Ja.
Das heißt aber, also wenn du sagst, Russland hat auf einer bestimmten Ebene recht, aus einer bestimmten Logik sozusagen heraus, aus dieser Verlustlogik heraus, ist nachzuvollziehen, dass sie ihre Verluste wieder kompensieren wollen.
Ja.
Okay.
Ja. Insbesondere bei so einem Kernland, also wirklich die ukrainische, also Kiew ist ja so irgendwie der Beginn so der russischen Staatlichkeit. Und also so dermaßen in diesem gesamten nationalen Gefüge auch drin. Und dazu kommt halt nochmal diese spezielle Situation mit der Krim, wo jetzt sehr bekannt geworden ist, was heißt bekannt geworden, das war schon immer bekannt, aber dass es 1954 halt Chruschtschow mal so von Russland zur Ukraine rüber geschafft hat innerhalb der Sowjetunion, was der ein rein formaler Akt dort damals war und dann erst nach dem Zusammenbruch ein gewisses Problem ergeben hat. Und ich glaube, hätten jetzt die, versuche jetzt nochmal so ein bisschen so, einen kurzen Abriss zu geben aus meiner Sicht dieser Tragik, dass Russland diesen Verlust der Krim zum Beispiel überhaupt hätten sie ja mal thematisieren können. Haben sie aber in den letzten 23 Jahren nicht gemacht, sondern sie haben einfach über eine vertragliche Situation da ihre Stützpunkte weiter betreiben können. Das war ihnen wichtig für ihre Schwarzmeerflotte. Ansonsten war das ja kein Thema. So im Sinne von, was weiß ich, wie das Baskenland oder wie Nordirland-Konflikt, dass man jetzt sagen würde, seit 23 Jahren versuchen dort die russischen Krim-Bewohner wieder zurückzukommen, sondern das ist ja eine letztlich in den letzten Tagen einfach mal aufgetaner Konflikt, von dem ich glaube, dass er noch nicht mal eingefroren war. Das war gar kein Konflikt, sondern das ist ein reines Ablenkungsmanöver von Putin, weil ich glaube, dass für ihn das größere Problem war, dass es dort eine demokratische, legitimierte oder zumindest durch die Volksmassen gewissermaßen legitimierte Umsturz gab und dass er einfach die Ansteckungsgefahr für sein eigenes System gesehen hat. Und dadurch, okay, dass er jetzt so einen nationalen Konflikt quasi geschürt hat, aus dem Ärmel gezogen hat, gibt es jetzt keinerlei Übersprungspotenzial mehr, sondern alle Russen scharen sich jetzt hinter Putin und kämpfen einen allrussischen Kampf. Mhm. Ja. Und aber generell hätte er das alles, denke ich, auf dem Verhandlungswege, wenn es ihm wichtig gewesen wäre. Er ist ja nun auch nicht mehr ganz neu in der internationalen Politik. Hätte er das durchaus mal auf die Agenda bringen können. Im Sinne von, im Übrigen, die Krim gehört zu Russland.
Geht darum, kennen Sie auch.
Ja, genau. So, ja. Zu jedem NATO-Russland-Rat kommt er hin. Und im Übrigen, die Krim gehört uns. Ne? Also so, dann so bereitet man mir etwas vor, ne? Und hat er nicht getan. So kommt, also als historischer Verlierer sehe ich Russland schon. Und ich sehe auch diese Ausdehnung der NATO. Da denke ich, waren die rote Linie anders. Also der Westen sagt, okay, alle, bis auf die baltischen Staaten, kommt kein Staat in die NATO, der vorher Teil der Sowjetunion gewesen ist. So, und da war halt haben alle gedacht, okay, das hat Putin jetzt mit dem Georgienkrieg klargemacht, weil Georgien war Teil der Sowjetunion und da hat er quasi den Riegel davor geschoben. Weil es gibt so eine Art ungeschriebenes Gesetz der NATO, keiner darf Mitglied der NATO werden, der geregelte Territorialkonflikte in seiner staatlichen in seiner staatlichen Integrität hat.
Ja.
Und Georgien hat das halt jetzt mit Abchasien und Südossetien. Genau. Und
ich glaube, das ist gar nicht so ungeschrieben, oder? Also das hört man auch in den Nachrichten, dass das auch als Argument dann vorgetragen wird.
Ist es ein Argument, aber es steht jetzt nicht formal in der Akte, dass das, ne? So, Und deswegen könnte auch die Ukraine jetzt sowieso erst nach einer kompletten Abspaltung der Krim, nach diesem ungeschriebenen Grundsatz, Mitglied werden. Aber auch da bin ich mir sicher, dass das auf längere Zeit nicht passieren wird. Also die Ausnahme waren diese drei kleinen baltischen Staaten, weil die auch relativ spät ja erst im Zweiten Weltkrieg, 1941 oder so, annektiert worden sind oder integriert.
Also was du jetzt sagst, klingt ja so ein bisschen ambivalent. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hat dich diese Krise ergriffen, emotional. Du wirfst Putin sein Handeln vor, kannst es historisch aber nachvollziehen und eigentlich ist das Endergebnis, findest du auch gar nicht so schlecht, wenn die Krim wieder zu Russland gehört.
Absolut.
Würde.
Also selbst jetzt, wenn er das dieses Kaninchen herausgezogen hätte, um einfach ein Abwenkungsmanöver zu machen, hätte Putin alles gewinnen können, indem er das einfach bei der OSZE zu einem Issue macht und sagt, liebe Leute, so geht das nicht. Hier gibt es russisch affine Menschen, die fühlen sich jetzt nicht mehr so wohl. Im Übrigen war das diese Überschreibung ein formaler Akt, den müssen wir jetzt rückgängig machen. Und dann lädt er sich die Beobachter und ich bin mir sicher, dass sie dieses Referendum auch unter komplett demokratischen Bedingungen mit einem richtigen Wahlkampf über 6 Monate oder über ein Jahr, ja, so wie das jetzt zum Beispiel die Schotten machen oder wie das die Katalanen machen, also oder im Saarland 55, dafür gibt es ja schon gelungene Beispiele, wie man das in dieses sehr schwierige Verhältnis, also so was wie Organtransplantation zwischen einzelnen Völkerrechtssubjekten in einer friedlichen und transparenten Weise macht. Und er setzt natürlich jetzt einfach so eine komplett Farce dahin und hat vermutlich aus seiner Sicht auch noch ein sehr, sehr gutes Gewissen dabei, weil das ist ein genialer, also ich glaube, das ist einer der genialsten militärischen Coups seit dem trojanischen Pferd, ja. Also einfach eine kalte Invasion da einzumarschieren, ohne das, und dann einfach komplett zu leugnen, dass das seine Leute sind. Brillant, weil es ist kein einziger Schuss gefallen, keiner ist gestorben. Also die Amis würden sowas nicht auf so eine elegante Weise hinbekommen. Und sicherlich hat Putin auch keine Lust, nochmal einen weiteren schmutzigen Krieg zu führen. Da hat er wahrscheinlich mit seinem Tschetschenienkrieg also Spaß gemacht, wird denen das nicht haben. Und also das fand ich halt toll, so als machtpolitischer Trick ist es natürlich verdient das höchste Anerkennung.
Ja, also ich verstehe, auf einer strategischen Ebene.
Ja.
Aber warum hat dich das dann so ergriffen? Das kann ich noch nicht nachvollziehen. Was
ja, weil sich alles ändern kann. Ja. Also wenn man das dann durchspielt, bedeutet das ja einen größeren Desintegration der Weltwirtschaft als zum Beispiel diese Lehman-Pleite.
Ja. Warum?
Nun, weil wenn jetzt, so wie die Entwicklung weitergeht, dass dieses Krim-Referendum durchgeführt wird mit den vermuteten gelenkten Ergebnissen, wird es zu einer de facto Abspaltung führen. Und die westlichen Regierungen werden gezwungen sein, auch um ihr Gesicht zu wahren, in irgendeiner Weise dagegen zu reagieren. Und dann wird sich das aufschaukeln. Und das bedeutet zum Beispiel, dass dann eine Menge Oligarchengeld, das in Westeuropa gesammelt ist, dann eingefroren wird oder behindert wird. Und weil natürlich das der einzige Zugriff ist, den man darauf hat, dass diese oberen 10.000 in Russland, das scheint ja auch nicht ganz eine reine Verdächtigung zu sein, dass die ihr Land ausplündern. Die Masse der Bevölkerung wird so im nationalistischen Überschwang zufriedengestellt. Sie verhalten sich, obwohl sehr also die Elite sehr stark integriert ist in das westliche Europa, gehen sie also so ja quasi so auf zweigleisig vor, ne? Und dann muss man sie halt hier ihnen sagen, ihr könnt nicht die Rechtsstaatlichkeit, die wir hier erkämpft haben, nutzen, weil ihr selber in so einem verbrecherischen Kleptokratie lebt, wo es keinerlei Rechtsstaatlichkeit gibt, weil es der jeweilige Obergangster letztlich sagt, also in Putins Sprech ist das ja die Machtvertikale. Ne? So, also muss man sich mal in der Machtvertikale ausrichten und je nachdem ist man dann dabei oder nicht. Und also bringt ihr all eure Ersparnisse und das, was ihr euch zusammengeglaubt habt, in den Westen. Ja, aber dieses Geld ist ja jetzt hier auch drin. Das heißt, das kann man ja nicht so einfach wieder rausbringen. Ne? Also da geht es sicherlich, was weiß ich, 300 bis vielleicht eine halbe Billion Euro, würde ich mal schätzen. Und das ist ein recht fetter Brocken, den kannst du, das ist schon ein richtiges Filetstück im internationalen Finanzsystem. Das heißt, das wird einfach, wenn dieses Ding weitergespielt wird, und es wird weitergespielt werden, weil ich sehe keinen Weg zurück im Moment, dazu führen, dass sich einfach die Verhältnisse sehr stark verändern werden.
Also ich denke gerade drüber nach, ein der ersten Male, dass ich dich habe lange sprechen hören, waren die Podcasts bei Tim über die Postmoderne in epischer Länge. Ja. Gregor versucht nicht ins Mikrofon zu kichern. Und ich habe mich auch ein bisschen mit Postmoderne beschäftigt.
Ja.
Da gibt es ja viele Schichten in Kunst und Kultur und Politik. Und eine Aussage, die ich mit der Postmoderne verbinde, ist, dass es keine großen Erzählungen mehr gibt. Und auch dieses Ende des Kalten Krieges da eine wichtige Rolle spielt. Also es gibt eigentlich keine wirklichen politischen Konflikte mehr, also keine großen Erzählungen. Was wir jetzt gerade sehen, ist, wenn man dir Glauben schenken darf, und ich weiß noch nicht, ob ich mit dir übereinstimme,
hoffentlich nicht,
darin, dass das die nächste Zeit so bestimmen wird. Ich vermute da eher was anderes, aber ich lasse mich mal drauf ein, dann ist das ein wenig, als würde man die Zeit ein wenig zurückdrehen und das Post wieder von der Moderne zu entfernen und wir wieder ja dann doch in diese Zeit des Kalten Krieges zurückkehren. Also ist es das, was dir Angst macht darin?
Nee, mir macht auch gar nichts Angst, sondern ich bin einfach beeindruckt.
Okay,
ich bin
überwältigt.
Es ist so ein bisschen, als ob der Vesuv wieder ausbrechen würde.
Okay, es ist wie ein Roland Emmerich-Film in 3D.
Ja.
So, okay.
Ja, und die Tragik, also ist es auch mich fasziniert auch die Geschwindigkeit, wie sich das umgekippt ist und dann auch nochmal in dieser Zuspitzung, dass Russland sicherlich aus seiner Sicht auch Zugeständnisse gemacht hat, atmosphärisch, um diese Sotschi-Spiele. Das sollte ja quasi die Krönung der internationalen Anerkennung und Renaissance Russlands sein. Und just in dem Moment ist all das, also diese angeblichen 50 Milliarden Dollar, ja, die hätte... Damit hätte er sich die Revolution in der Ukraine wegkaufen können, ja, der Putin. Da hätte er einfach mal ein bisschen, es ist ja ganz verrückt, dass in bestimmten Bereichen der Ukraine ja Dinge passiert sind, diese sogenannten Oligarchen da im Osten. Das ist ja quasi das, was Putin in Russland selbst verhindert hat. Also wenigstens in Russland gibt es nur noch einen, vermutlich jedenfalls eine Machtvertikale, ob das Putin ist, so der Repräsentant, ob das da wirklich derjenige ist, der die Macht hat, das ist immer, ich glaube, da können wir gar nicht so dahinter schauen. Aber in jedem Fall ist es nicht eine Gruppe von sich bekriegenden 4 oder 5 oligarchischen Warlords mit, was weiß ich, vielleicht jeweils eigenen gekauften Teilen des Sicherheitsapparats, die, das war ja in den 90er Jahren, die teilweise dann, was weiß ich, die Polizei gegen das Innenministerium, gegen irgendwelche Geheimdienstleute auf einmal mal bei irgendeinem krummen Geschäft sich gegenüberstanden, so mit angeschlagenen Waffen und sich gegenseitig dabei wegschießen wollten. Und aber die Geschichte wiederholt sich ja nicht, und wenn, dann als Farce, weil wofür steht jetzt Russland eigentlich? Die haben nur so einen aufgesetzten Nationalismus, der so aus so einer, ja, der MS-Pro würde sagen, jetzt so aus einer Arschverletztheit der imperialen, des Zusammenbruchs des Sowjetimperiums entstanden ist. Aber die Sowjetunion war ja Agent eines großartigen Menschheitsbeglückungsideologie. Ja? Und diese Ideologie war ja in allen Gesellschaften, in den intellektuellen Schichten, überall auf der ganzen Welt virulent und sehr mächtig, ne? Und hatte deswegen bei allem Scheitern und bei allen Verbrechen ja immer so ein extrem attraktives ideologischen Rucksack mit sich. Und dem, was Putin versucht hat, er hat im Dezember so eine Rede gehalten, ich glaube, es war seine reguläre Dezemberkonferenz, wo er so versucht hat, sich zu so einem traditionell konservativen Bewahrer von Familie, Heteronormativität, einem gewissen, ja, so eine Art Anständigkeit in so ganz schlimmen, ja, Bierzeltartigen, also CSU-Sinne zu
AfD jetzt mehr, ja.
Ja, und der Einzige, der ihn wirklich verteidigt hat, war dann auch am politischen Aschermittwoch der Gauweiler in einer rhetorisch brillanten Rede, wunderbar, wo er dann wirklich voller Inbrunst gesagt hat, wir lassen nicht zu, dass Russland aus der europäischen Völkergemeinschaft entfernt wird und zum Paria gemacht wird. Russland gehört zu uns, und also da funktioniert diese Achse. Also ganz interessant, am ziemlich rechten Außenspektrum des demokratischen Bogens und so auf dem linken Rand, da gibt es also interessanterweise noch so, wenn der Mainstream relativ klar dagegen ist, aber dort gibt es Verständnispotenziale. Ne? Ja, und ich habe also auch großes Verständnis, und ich verstehe auch gar nicht, also Putin betreibt Wahlfälschung, dabei würde er die Wahl sowieso gewinnen. Ja, also frage ich mich, hallo, was geht da vor?
Das ist so eine Eitelkeit irgendwie, ja.
Ich vermute, dass das funktioniert nach Gesetzmäßigkeiten, die wir nicht verstehen. Und umgekehrt glaube ich, dass diese russische Elite, die muss sehr viel über den Westen wissen. Durch ihre Geheimdienste, durch ihre, das sind ja diese 10.000 Oligarchen und Nomenklatura-Leute und so, die haben auch so Kleinoligarchen, die haben dann irgendwie in Warnemünde sich eine Werft gekauft, die haben sehr viel Kontakt mit den hiesigen Eliten, ja, mit Bankern, mit Politikern. Also so, du kaufst nicht einfach mal so eine Werft, auch nicht als Oligarch, da musst du zum Ministerpräsidenten, da lernst du echt in der gemeinsamen Sauna oder im Puff oder sonst was, lernst du die westliche Gegenseite sehr gut kennen. Und ich glaube, dass sie trotzdem, und dann glaube ich, diese Leute sehen, diese westlichen Typen, die sind ja genauso korrupt wie wir. Und aber ich glaube, was die nicht sehen, ist, ja, die, natürlich ist unsere Elite korrupt, aber die breite Masse der Bevölkerung hat eben auch was zu sagen. Also es ist nicht, dass die russische Elite die schlechteren Menschen sind, sondern unsere Elite kann sich gar nicht so schlecht austoben, weil es einfach ein effektives Gegengewicht gibt in der breiten demokratischen Mittelschicht. Und man müsste mal den Putin fragen, hallo, warum glauben Sie denn, ist der Wolf, der Bundespräsident, entmachtet worden? Also ich meine, stell dir mal vor, das ist doch ein Vorgang, der wäre doch in Russland gar nicht möglich.
Findest du, dass er entmachtet worden ist?
Also ja, also ich meine, er ist gezwungen worden, zurückzutreten. Ja, also ich meine, was also für Putin, also aus der Sicht eines Putins, die haben einen Bundespräsidenten gewählt, ja. Nach anderthalb Jahren wird er abgeschossen. So, hat der Putin hat seine Lage und fragt seinen zuständigen Außengeheimdienstchef, was ist da los? Was hat der gemacht? Ja, wir wissen nichts. Ja, habt ihr den nicht abgehört? Na doch. Gibt es da irgendwelche anderen Sachen? Nein, nur die Vorwürfe, die es auch in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit gibt. Guckt da nochmal nach, da muss mehr dahinter stecken. Es kann nicht sein, dass der muss irgendwas am Dreck am Stecken haben, dass er quasi rausfliegt. Oder wem nützt es? Ja, also so würde jemand, der in der Machtvertikalen denkt, nein, warum musste Wolf zurücktreten?
Also ich finde nicht, dass er zurücktreten musste. Ich finde, dass er einfach wirklich Schwäche gezeigt hat. Er hat einfach extreme Eingeschnapptheit und Schwäche gezeigt. Ich habe selten so einen Fail erlebt. Vor allen Dingen, nachdem jetzt diese Gerichtsverhandlungen auch gezeigt haben, ja, ist jetzt irgendwie nicht biblisches Protestantentum, dass er mit Selbstgeißelung vorgelebt hat, aber nee, das, was da so hochgekocht ist, das war es irgendwie auch nicht. Und das war doch damals so, als der plötzlich vor die Presse getreten ist und auch so eingeschnappt mit seiner Frau an der Seite gesagt hat, so jetzt hier, ich trete jetzt hier zurück. Und das war, ich weiß, in dem Moment, das hatte zwar alles darauf hingedeutet, aber überrascht waren auch alle ein bisschen, weil das kam so plötzlich. Und das gab ja jetzt nicht wenige Stimmen, die dann auch gesagt haben, ja, irgendwie blöd gelaufen. Mhm. Und eigentlich soll auch jetzt Gauck bitte wieder zurücktreten. Ja. Also natürlich Quark ist, aber man hat jetzt an diesem Diskurs, der jetzt gekommen ist, gemerkt, Wolf, so geht das auch nicht als Bundespräsident. Also ich finde nicht, dass der abgeschossen worden ist, sondern der hat halt gezeigt, dass ein Bundespräsident halt auch ein bisschen Rückgrat braucht. Und das hatte er nicht. Er hatte kein Rückgrat.
Gut, also das würde Putin natürlich in seiner Einschätzung, dass der Westen innerlich so schwach ist, dass eine Figur Bundespräsident wird, der in Russland noch nicht mal befähigt würde, irgendwie Filialleiter zu werden. Ja, weil er viel zu anständig ist. Okay, könnte er mitleben. Ich habe eine andere Theorie.
Okay.
Und zwar musste Wolf, also natürlich hätte er sich mit stärkerem Rückhalt und einer stärkeren Egozentrik vielleicht noch länger halten können. Aber in alles seine Schwäche oder sein größter Fehler war dieses Telefonat mit dem Bild-Chefredakteur. Kai Diekmann, genau. Kai Diekmann ist danach ja auch erstmal ins kalifornische Exil geschickt worden von den geheimen Eliten.
Ja, von den Bild-Illuminati.
Von den Bild-Illuminati, weil das war quasi das symbolische Buße, das er dem Bundespräsidenten auf dem Gewissen hat.
Das ist jetzt eine Vermutung von dir.
Das ist eine Vermutung, natürlich eine Vermutung. Wir sind hier im rein spekulativen Bereich. Aber die Idee, dass ein Bundespräsident meint, er könne die Presse manipulieren. Selbst die Bild-Zeitung wurde in diesem Sinne als freie Presse verstanden. Das hatte diese Anklänge an diesen Kampf, der eigentlich in der Bundesrepublik mit der Spiegel-Affäre schon mal ausgestanden war. Nämlich, dass man gesagt hat, wer sich das erlaubt von der politischen Seite, dreht ein so grobes Foul, es gibt so dermaßen die rote Karte. Und wenn man es dann auch noch beim Bildchef macht und dann auf so eine komische Art und Weise, wo dann der Diekmann sagen kann, ja, wer mit dem Fahrstuhl in der Bildzeitung hochfährt, der fährt mit der Bildzeitung auch wieder runter, war das quasi nochmal ein doppelter Schlag. Also erstens, dass er es gewagt hat, die Presse in irgendeiner Weise kontrollieren zu wollen und dann auch noch welche Presse und auf welchem Niveau. Und das war, glaube ich, der Fauxpas. War alles andere, Kredit, irgendwie Bobbycar und also die eigentlichen, es ist wie immer, die eigentlichen Vorwürfe sind relativ handhabbar. Es ist dann meistens der Umgang mit der Affäre, der die Probleme aufwirft. Und das war halt dieses, ich quatsch den mal auf, also auf die Mailbox, so dass meine empörte Stimme für alle Zeit
verewigt ist. Ich muss an dieser Stelle mal wieder das Buch von Bernard Perkson empfehlen, Der entfesselte Skandal, wo der diese Skandalmechaniken auseinandernimmt und da habe ich das erste Mal eben vom Skandal zweiter Ordnung gelesen und das fand ich so spannend und ich stelle immer wieder fest, dass Skandal zweiter Ordnung immer das ist, was Personen zum Fall bringt. Also ein Skandal ist eben einfach etwas passiert, shit happens und Skandal zweiter Ordnung ist, wenn die Person sich danach im Umgang mit dem Skandal nochmal fehlerhaft verhält. Lügen zum Beispiel, oder vielleicht eine Person auf den Anrufbeantworter sprechen. Und das ist dann das, was das Fass immer zum Überlaufen bringt.
Genau. Ja. Und also.
Aber um nochmal kurz einzuhaken. Deswegen sehe ich das halt als seinen Fehler an, weil der hätte einfach da nicht anrufen müssen. Ja, der hätte diese, im Nachhinein betrachtet, hätte er diese ganze Nummer aussitzen können.
Natürlich.
Und er hätte da nicht anrufen, also dazu hat ihn ja niemand gezwungen, bei Herrn Diekmann auf die Mailbox zu sprechen. Wirklich, da fasst du dir an den Kopf.
Ja.
Und deswegen bin ich der Meinung, er hat das halt einfach verbockt. Selber, ganz, ganz persönlich. Wolf ist schuld. Mhm. Und insofern ist es auch ganz okay, weil wenn ein Bundespräsident nicht dazu in der Lage ist, sowas zu handhaben, dann muss er halt auch irgendwie gehen.
Ja.
Aber ansonsten noch kurz zu Diekmann. Wenn wir schon angesprochen haben, man darf ja immer nicht über die Bild-Zeitung reden. Ich bin ja sehr interessierter Twitter-Follower von Herrn Diekmann geworden. Ich habe das damals so mitbekommen, dass er im Silicon Valley war und sich von seiner
Nassgegeltheit verabschiedet hat.
Genau, von dieser nassgegelten, super unsympathischen Frisur, der hat ja immer so nassgegelte, glatte Haare, verwandelt hat in diesen Vollbartwuschel.
Überhipster.
In den Überhipster, ich bilde mir sogar ein irgendwelches Surfing-Fotos oder irgendwie so wirklich so Kalifornien-mäßig mit ihm gesehen zu haben. Und damals fing er an zu twittern und es ist durchaus kurzweilig, ihm zu folgen, weil er sich gerne mit seinen Taz-Kollegen auf Twitter irgendwie rumärgert. Und so eine interessante Rolle spielt. Also der kokettiert gerne damit. Der weiß natürlich, dass er eine der Hasspersonen Nummer eins ist. Gleichzeitig hat er aber eines der auflagenstärksten Blätter irgendwie hinter sich. Und er hat, das war spannend, also weil das Wolf-Interview, Interview sage ich schon, der Anrufbeantworter, die Aufzeichnung, die wurde jetzt ja das erste Mal nochmal offiziell von der Bild-Zeitung veröffentlicht, kurz bevor das Urteil gesprochen wurde. Und da hat er unglaublich viel Kritik. Da gibt's ja so automatisch, also egal, was die Bild-Zeitung schreibt, das ist sowieso böse, also wird immer gleich draufgehauen. Und die haben das veröffentlicht, aus Bild-Zeitungslogik klar, weil es gibt Aufmerksamkeit, also veröffentlichst du natürlich. Das wurde ihnen nochmal als geschmacklos und man darf ja sowas nicht veröffentlichen. Da fand ich das, dann muss ich sagen, ich finde schon, dass man sowas veröffentlichen darf, weil wenn der Bundespräsident Redaktionsleiter irgendwie versucht einzuschüchtern, dann ist das ein öffentliches Zeitdokument. Das hat gefälligst an die Öffentlichkeit zu kommen. Ist ein bisschen blöd, dass die Bild-Zeitung darüber Handhabe hat, aber das möchte ich gerne lesen.
Ja.
Zumal der Entertainment-Faktor einfach so
der hoch ist. Der Rubikon ist überschritten.
Das ist einfach ganz großes Kino gewesen. Und es war eh schon mal veröffentlicht. Also das ist jetzt auch nicht unbekannt, was da drin stand. Und die Bild-Zeitung ist mir jetzt im Zuge der Krim-Krise auch nochmal aufgefallen, weil ich habe so angefangen auf Twitter in den letzten Monaten immer mehr Journalisten zu folgen. Einfach wenn ich jemanden sehe, der Journalist ist, folge ich denen, weil ich das sehr spannend finde, weil viele halt, bevor eine Geschichte halt in der Zeitung oder online steht, irgendwie von ihren Recherchen berichten. Also einfach interessant und ist auch so ein bisschen spannend, dadurch die Journalisten ein bisschen mehr kennenzulernen, was die eigentlich wirklich für eine persönliche Interessen und Meinung haben. Und irgendwie habe ich das im Kopf nicht zusammengekriegt, dass die Bild-Zeitung da ständig Journalisten vor Ort hatte, also bei der, in der Ukraine. Also die haben da ja, da gab's sogar irgendwie so ein Bild-Zeitungsskandal, dass ein Bild-Zeitungsreporter auf dem Maidan, glaube ich, ein Selfie von sich gemacht hat, wo hinten Klitschko zu sehen ist. Das war natürlich der große Aufreger, die Bild-Zeitung ist wieder böse.
Das war jetzt aber kein Leserreporter.
Ich bilde mir ein, das war ein Bildreporter, der hat von sich irgendwie noch so auf dem Maidan so ein Selfie gemacht, wo hinten rechts dann Klitschko zu sehen war. Das wurde ihm natürlich sofort angekreidet, weil da passieren ja so schlimme Sachen, also darf man nicht so ein Foto veröffentlichen. Ja. Selfies sind ja eh böse. Ja. Und ich kriege das immer ich lese auch zu selten die Bild-Zeitung, also selten heißt, ich lese sie einmal im Jahr vielleicht, so wenn ich mir denke, heute guckst du dir mal an, wie das so aussieht. Und so Themen wie Ukraine oder so würde ich jetzt nie im Leben in der Bild-Zeitung vermuten. Die sind da aber natürlich drin. Die versuchen da aber, habe ich das Gefühl, irgend so einen komischen Imagewechsel auch zu machen. Also auch jetzt durch diese Anwesenheit dieser ganzen Journalisten plötzlich auf Twitter. Also das spült so plötzlich so in deine Timeline irgendwie rein. Und auch wenn man die politische Meinung nicht teilt, ist natürlich erstmal nicht uninteressant, weil es ist trotzdem noch jemand, der vor Ort ist. Und ich bin gespannt, wo die sich dahin entwickeln, weil selbst wenn man sie immer doof findet und sagt, man soll die nicht beachten, sind sie ja doch sehr meinungsstark und mischen irgendwie an der Front mit, wo man sie nicht erwartet hätte. Also jetzt wahrscheinlich auch nicht Bildreporter Selfie machend mit Klitschko auf dem Maidan vermutet, oder?
Na? Ja, aber dass die Bild-Zeitung natürlich anti-russischen Freiheitskampf
mit dem Sportler.
Ja. Also dass die sich auch freuen, so wie ich, ja, dass wieder klare Kante in der Weltpolitik herrscht, ne? Das hat mich jetzt nicht so gewundert, muss ich sagen.
Ja, aus der Perspektive,
Aber wo du gerade nochmal diese Veröffentlichung der Mailbox erwähnst, ist ja jetzt interessant, dass vermutlich von den Russen jetzt hin und wieder so Audioleaks gedroppt werden. Und also einmal Fuck the EU mit der Frau Nuland. Schön. Und jetzt letztens diese wunderbare Desinformationsgeschichte, dass eine behandelnde Ärztin vom Maidan wiederum wem, Frau Ashton oder dem irgendeinem baltischen Außenminister jedenfalls gesagt hätte, die wären alle von derselben Waffe erschossen worden. Woraus dann aber quasi so ein Spin gemacht worden ist, alle Opfer dieses einen Tages, wo irgendwie 70 oder 80 Leute von Snipern niedergemacht worden waren, wären von derselben Waffe erschossen worden. Und da hat jetzt diese Person, soll das jetzt, ich kenne jetzt kein Statement von ihr direkt vor der Kamera, gesagt haben, nee, es gab ja gar keinen Zugriff auf die Berkut-Gefallenen. Die wurden ja direkt von den eigenen Leuten eingesackt und in den eigenen Hospitälern versorgt und da gab es keine Verbindung. So dass das eigentlich dann letztlich eine Nicht-Information war. Hat aber quasi nochmal der russischen Seite, die halt diese eine Delegitimierung dieser gesamten Maidan-Revolution versucht ja durchzusetzen, die dann aber ja letztlich durch eine sehr, sehr klare 80-prozentige Mehrheit der Rada heißt die, also des ukrainischen Parlaments, die jetzt auch nicht unter direkten Eindruck von Gewehrläufen in diese darüber entschieden haben, sondern dass eben der eine Vertragspartner sprich Janukowitsch, geweigert hatte, dann noch die Unterschriften zu leisten, um bestimmte Vereinbarungen überhaupt rechtskräftig zu machen. Und da gab es jetzt die Vermutung, dass es die Geheimdienste jetzt sehr einfach haben durch die NSA-Affäre, weil jetzt sowieso jeder weiß, was sie können und dass sie das Zeugs jetzt einfach auf YouTube hochschieben. Während es früher wäre es halt so gewesen, dass man quasi sehr gezielte Dinge hätte veranstalten müssen, um quasi investigativ arbeitende Presse das Material quasi so zu stecken, dass das irgendwo auch glaubwürdig, also dass auch der ein für die Geheimdienste Quellenschutz da ist, im Sinne von, dass niemand so genau weiß, was sie wirklich können. Und das ist jetzt durch Snowdens Enthüllungen obsolet geworden. Und seitdem, das stimmt, tauchen diese Geschichten ja auch mit Erdogan in der Türkei, wo seine möglichen Korruptionsgeschichten sehr stark im O-Ton so wiedergegeben werden, ganz, ganz prominent auf.
Ja, ich denke gerade darüber nach. Also was du sagst ist, weil man jetzt eh weiß, was Geheimdienste tun, müssen sie es nicht mehr heimlich tun, sondern präsentieren halt einfach das Material, das sie irgendwie eingesammelt haben. Ja, das ist ein spannender Gedanke.
Das mussten sie vorher quasi so als investigative Geschichte, einfach weil sie auch nicht ihrer eigenen Öffentlichkeit, aber auch nicht allen anderen Öffentlichkeiten oder vielleicht die Geheimdienste untereinander wussten wahrscheinlich, was sie können. Aber so letztlich wollten sie nicht richtig zeigen, was Sache ist, und das brauchen sie jetzt nicht mehr.
Also ich hab auch gestaunt mit diesem plötzlichen Bruch, dass da einfach so Telefonate, einfach so rotzfrech irgendwie rausgehauen werden. Und man hört auch, also ich finde auch den Umgang der Journalisten damit so interessant, weil so richtig thematisiert, also zumindest habe ich das nicht wahrgenommen, dass das jetzt vielleicht irgendwie verwerflich ist, solche Telefonate irgendwie aufzuziehen. Es war gar nicht mehr so spannend, weil es war halt verwerflich, was in dem Telefonat drin war.
Genau.
Obwohl wir vorher eine ganz große Datenschutzdebatte hatten und man macht sich erpressbar, wenn man überwachbar ist und so. Ja. Aber wenn sie fuck die EU sagt, das ist natürlich was anderes. Ja?
Genau.
Und dann hört man immer so einen Nebensatz vom russischen Geheimdienst. Das war so wie Quelle Wikipedia.
Ja.
Das wurde einfach so en passant irgendwie mitgenannt. Das hat mich auch erstaunt. Das passt deine Erklärung natürlich, dass man das mit diesen Snowden-Leaks zusammendenkt. Das würde ja heißen, dass wir davon in nächster Zeit einfach noch deutlich mehr zu erwarten haben, weil das jetzt nicht so ein Usus wird. Wobei, also wenn das so wäre, dass wir das zu erwarten haben, würde ich dann aber auch vermuten, dass wir uns da halt auch irgendwie dran gewöhnen und das irgendwann ein bisschen egal wird, weil ich habe jetzt kein Interesse daran, jeden Tag irgendein Telefonat von irgendeinem Politiker zu hören. Also vielleicht machen wir auch irgendwann einfach mehr diese Unterscheidung zwischen, was hat er jetzt in der Öffentlichkeit, also in seiner beruflichen Öffentlichkeit gesagt, und was hat er einfach im Telefonat gesagt.
Ja, die Politiker werden jetzt so ein bisschen auch auf Krypto umschwenken.
Ja, Merkel-Phone, ja. Das gibt es jetzt auf der CeBIT, habe ich gehört, ja.
Also nach diesem, das wird nur eine kurzfristige Geschichte sein. Danach vielleicht auch nochmal zum Ausgangspunkt, so hier Krim-Krise, Ukraine und so eine Rückkehr der großen geopolitischen Weltpolitik, das überschreibt natürlich auch das ganze NSA-Narrative, weil also auch hier wiederum Putin, so brillant er im Moment dasteht, das war ein toller Spaltpilz zwischen Bundesrepublik, dann aber auch Gesamteuropa gegenüber den USA, die standen sehr schlecht da, sehr hartleibig und unsympathisch. Ne? Und dieser schwarze Peter des Weltbösewichts ist aber jetzt sehr, sehr schnell wieder an Putin weitergereicht worden und wird, das heißt, das einzige Problem, was die Geheimdienst-NSA-Debatte jetzt noch hat, ist: Warum wussten die nicht schon, was Putin eigentlich plant? Ja, man könnte jetzt sagen, vielleicht solltet ihr euch nicht so sehr darauf bemühen, diesen Heuhaufen aufzumisten, wo ihr Stecknadeln sucht, sondern einfach mal ein Magnet zu nehmen und euch die wichtigen Informationen selber zu holen und vor allen Dingen nicht bei irgendwelchen, ständig bei irgendwelchen Dschihadisten, auf irgendwelche Terrorplots zu warten, sondern sich einfach mal darum zu kümmern, wo die wirklich wichtigen Leute in der Weltgeschichte ihre Dinge planen.
Meinst du jetzt, wo die NSA Nadeln sucht oder wo die Journalisten Nadeln in den Snowden?
Nee, ich beziehe mich da auf diesen einen blöden Spruch von Clapper, diesem ehemaligen NSA-Chef, der so einen Bonmot gebracht hat. wenn man eine Stecknadel im Heuhaufen finden will, braucht man erstmal einen Heuhaufen. Da würde ich sagen, das ist einfach eines der blödsten Sprüche überhaupt. Ja?
Ich finde den super.
Ja, ich würde sagen, nee, wenn ich keinen Heuhaufen und nur eine Stecknadel suche, dann nehme ich Magneten, dann bleibt das Ding hängen. Dann muss ich nicht irgendwie Heu auf, um das. Ja, dieses Bild ist so einfach so falsch und ist einfach nur ein Bonmot, ja, Kasperei. Nein, sie haben einfach deswegen auch wiederum 9/11 hat den Fokus gerichtet auf diese asymmetrischen Kriege und jetzt also so kleine Dschihadistentruppen, die viel Schaden anrichten und jetzt geht es wieder zurück auf eine innerstaatliche, geopolitische Konfliktsituation. Und da haben ja die Geheimdienste immer schon auch eine gewisse ethische Berechtigung, die ich finde, die sie halt verloren haben in diesem Big Data, dass also jeder erstmal ein Terrorverdächtiger ist, bis zum Gegenteil.
Meinst, wenn die Geheimdienste wieder Staaten ausspionieren,
ja,
und Macht inhaben.
Ja, hätte wirklich geholfen. Ich meine, wenn das ist diese Krim-Operation, die ich so bewundere, ja, die ist ja nicht aus dem heiteren Himmel. Da hat es schon einen Vorlauf von ein paar Tagen gebraucht. Und der Plan muss auch in der Tasche gelegen haben. Also der muss in den letzten Monaten entstanden sein. Es ist vermutlich eine Geheimdienstoperation, es ist keine des Verteidigungsministeriums. Und das heißt, die Amerikaner hätten zum Beispiel etwas die Ukrainer dann warnen können, sagen, schickt sofort Leute, verstärkt eure Posten oder ladet uns und OSZE-Beobachter, dass die auf wie die Pilze an jeder Ecke aufschießen und gucken. Also man hätte diese Geschichte einfach, wenn man es ein paar Tage vorher gewusst hätte, durchaus verhindern können. Also dann hätte Putin nicht so elegant und quasi so durch die Hintertür, so, alle rätseln noch, wer ist das eigentlich? Sind es Russen, sind es keine Russen? Danach war alles schon gegessen, bevor irgendjemand irgendeine klar zuordnende Verantwortlichkeit hatte. Und das ist einfach ein großartiges Geheimdienstversagen. Ja, und das spielt jetzt dieser ganzen NSA-Datensammelwut jetzt nicht unbedingt in Jens, aus meiner Sicht kein Ruhmesblatt.
Ich habe die Frage auch irgendwo ab und zu gelesen, ja, glaube ich. Ja. Wenn ihr schon so viel Daten sammelt, warum, ja, habt ihr denn das mit der Ukraine und der Krim eigentlich nicht, ja, vorhergesehen?
Wenn ich darf, würde ich jetzt ganz gerne nochmal, ich glaube, wir müssen auch langsam zum Ende kommen,
ja,
nochmal so einen Ausblick bringen, warum ich glaube, dass es wirklich bedeutsam ist, dass es so ein Turning Point ist. Russland ist ja gar nicht so ein großer Player mehr. Wie gesagt, das ist irgendwie so eine Travestie dessen, was vor 25, 35 Jahren mal aktuell war. Von daher, also so ein zweiter kalter Krieg ist für Russland letztlich, sind in viel, viel schwächerer Position. Interessant ist natürlich für den Westen, also keine Ahnung, der Westen wird ja dadurch gemacht, dass es einfach so jemanden gibt wie Putin. Das ist ja das Tolle. Also auch hier wieder durch seine Handlungen schweißt er ja quasi so eigentlich ein zentrifugales System jetzt wieder zusammen. Keiner wird jetzt noch die NATO unbedingt als obsolet erachten, was man vor ein paar Jahren durchaus denken konnte. Und der wirkliche weltpolitische Antagonist für den Westen ist natürlich dieses staatsautoritäre System in China. Und China war bis vor ein paar Wochen, bevor diese Krim-Geschichte aufkam, gab es ja diese Streitigkeiten mit Japan und wo alle gesagt haben, 100 Jahre Erster Weltkrieg, vielleicht wird ja dort im Fernen Osten auf einmal wieder so ein altmodischer Territorialkonflikt so hoch poppen und dann auf einmal hat man einen richtig heißen, bösen Krieg, der zu viel Schlimm führen wird. Und diese Gefahr ist ja nicht gebannt und da wäre ja jetzt zum Beispiel einfach mal als der Konflikt per se Taiwan. Ja, und das heißt, Amerika, die NATO, Europa, kann eigentlich dieser Krim-Situation nicht so tatenlos an sich vorbeigehen lassen, weil das natürlich die Blaupause auch wäre für China, Taiwan einzusacken. Und die hätten noch viel, viel vernünftigere Gründe, denke ich, ihren Anspruch zu bestimmen, weil sie ihn ja auch seit Jahrzehnten auf wirklich wie Kato der Ältere ständig betonen. Also es ist ja nicht so ein Ding, was man kurz mal aus der Tasche zieht, um dafür zu sorgen, dass Umsturz nicht auf den roten Platz getragen werden. Und deswegen glaube ich, dass quasi um dieser Selbstbehauptung des westlichen Systems sie sich es nicht gefallen lassen werden, dass ihnen Russland da auf der Nase herumtanzt, auf Dauer. Ne? Das ist so jetzt so meine Einschätzung und ich finde es halt sehr spannend.
Also ich traue mich eigentlich keine richtige Einschätzung abzugeben, weil ich mich bei Weitem nicht so weit damit beschäftigt habe wie du. Ich habe aber so ein Gefühl von Ermüdungserscheinung, was Konflikte dieser Art angeht. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir in, ich sag jetzt mal, 2-3 Monaten noch groß von dem Konflikt reden. Ich glaube, es ist einfach wie alle anderen Konflikte auch, also zumindest bei uns, das auch kein Thema mehr sein wird, was nicht heißt, dass es dort eine brenzliche Situation ist. Aber wie so viele, viele, viele andere Konflikte auch, die teilweise, ja, das heißt teilweise, die viel blutiger ablaufen und auch jetzt laufen als in der Ukraine. Es gibt genug Kriege. Es gab letztens mal so eine schöne, in Anführungszeichen, Karte, wo eigentlich kriegerische Konflikte sind und eigentlich ist der gesamte Globus voll.
Ja.
Ich glaube nicht, dass uns das in so ein Interesse führen wird, was ja die Grundlage für einen Kalten Krieg ist. Weil ohne dass wir es verfolgen, kann der Kalte Krieg ja nicht stattfinden. Also muss ja dieses Feindbild muss ja dafür da sein. Und deswegen bin ich gespannt, ob wir da in 3 Monaten uns noch groß mit auseinandersetzen. Für mich hat es mit den Snowden-Leaks auch länger gedauert, als ich dachte, aber darüber so richtig aufregend tut uns das ja auch schon nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass da noch was kommt, zumal eben Russland ist nicht mehr dieses, also Russland, der Westen ist nicht mehr dieses große Feindbild. China, wenn das Ganze mit unter direkter Involvierung von China stattgefunden hätte, die als Wirtschaftsmacht eine Bedrohung darstellen, dann hätte ich das wahrscheinlich eher so gesehen wie du, dass das so was Neues aufmacht. Im Moment vermute ich das nicht, aber wir können ja einfach in 3 Monaten dann nochmal drüber sprechen so und gucken, so ein Update machen, wo wir sozusagen aktuell stehen.
Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass extrem viele Leute in insbesondere in Europa gerne irgendeinen Modus vivendi finden würden, der quasi dieses wirkliche Zerwürfnis, also wo aus so einer schwierigen Partnerschaft wieder eine echte, klare Feindschaft entsteht zwischen der EU und der Russischen Föderation oder der Eurasischen Union oder die er da plant. Aber ich glaube, die Sache ist zu krass. Also wenn ich das überlege, was Afghanistan ausgelöst hat, der Einmarsch 1979, damit fing eigentlich so diese wirkliche Endphase des Kalten Kriegs an. Und Afghanistan, was ist Afghanistan? Also das ist immer so ein paar Stämme, die behaupten, irgendwie eine Nation zu sein. Also jedenfalls sieht es so aus der Ferne so aus. Und also es würde mich sehr, sehr erstaunen, wenn das unter den Tisch gekehrt werden könnte. Aber es würde zumindest bedeuten, dass es dann ja auch nicht so kriegerisch, aber vermutlich sehr kriecherisch abgegangen wäre.
Sehr schönes Wortspiel zum Schluss. Ja, wir waren heute, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich glaube, habe ich erwähnt, dass ich heute bei dir zu Hause bin, das erste Mal. Es sieht hier auch so aus, wie ich das erwartet hatte, so sehr minimalistisch. und gepicknickt haben wir fast Obst, das halt passend zum Wetter mitgebracht wurde. Ich glaube, ja. Da machen wir uns jetzt gleich noch drüber drüber her.
Auf meiner Picknickdecke.
Auf deiner Picknickdecke, auf deinem Bett. Ja. Sieht aus wie ein Futon.
Ja, genau.
Auf einem, ich sag mal, 1,20 breiten Futon sitzen wir, genau. Ich danke dir für die Einladung und die Sondersendung. Ich muss jetzt, glaube ich, noch viel drüber nachdenken. Du bist ja immer so, gibst dir ja sehr viel Input, den muss ich erstmal noch ein bisschen verarbeiten. Ich glaube, wir reden wirklich in ein paar Monaten nochmal drüber und gucken, wie unsere Prognosen angeschlagen haben. Und das nächste Mal hoffe ich, dass wir mit Gästin oder Gast wieder zurück sind.
Ja, danke schön.
Dann bis bald. Tschüss.
Ciao.